Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Morgen, Nachmittag, Abend, wann immer ihr das hört, bei der Nerdshow Nummer 5. Diesmal nur zu dritt, weil der Manuel nicht kann, hat uns aber ein paar Nachrichten hinterlassen. Aber mit Carlo und Sebastian und mir Oliver, hallo.
Hallo.
Meine Güte, das ging ja energetisch los, da hast du mich richtig geschockt.
Ja, genau. Natürlich, wir müssen ja hier mit Energie starten.
Ja,
sehr gut, sehr gut. Weil wir feststellen, dass wir eh alle krank sind.
So ein Production-Guy, der irgendwie die ganzen Level alle anpasst, fein säuberlich. Vielleicht kann das ja auch. Kann das schon irgendwie so mit AI? Hat das irgendjemand schon mal gemacht? Mastering, Podcast-Mastering mit AI?
Nee, aber sollte eigentlich kein Thema sein, oder? Also technisch sehe ich keine Hürden.
Ich könnte mir da die ein oder andere überlegen, aber ich glaube, es ist auch eher einer der Tasks, die man wahrscheinlich gut automatisieren kann.
Wahrscheinlich. Ja. Wie geht's euch, Männer?
Tja.
Alle verschnupft.
Also ich habe Schnupfen und Husten. Ja. Wir versuchen alle so zwischendrin zu muten und entschuldigen uns für das gesamte Schniefen während dieser Show. Aber
ich glaube, es ist ganz repräsentativ für Deutschland. So ist es einfach.
Der Herbst ist zu früh gekommen.
Überraschend wieder, ne?
Ja. Wo kommt denn der plötzlich wieder her?
Normalerweise weiß ich gar nicht. Ich finde, September darf ja auch gerne noch Spätsommer sein. Und die letzten Jahre hatten wir noch im Oktober immer sowas dann so, oh, Global Warming, da ist es, ja, jetzt wird das Deutschland, Italien, so, ach ja, gut, das ist ja auch ganz schön. Aber dieses Jahr, würde ich sagen, haben wir so einen typisch deutschen Herbst. Ne?
Ja.
Deutschen Spätsommer plus deutschen Herbst. Alle Kinder waren schon einmal krank. Ja.
Soll nicht unser Thema sein, wir werden es überstehen. Auch mit AI wird es uns nicht besser gehen, was das angeht.
Na, das kann nichts
gegen Schnupfen tun. AI könnte doch mal so, wir haben doch jetzt irgendwie so einen Nasenspray rausgefunden, der gegen Corona hilft. Und kann man da nicht einfach so einen Nasenspray machen, der gegen den Rest der Scheißviren auch irgendwie hilft? Den machst du morgens einmal rein und dann ist gut.
Ja, das wäre fast ein eigenes Thema, gegen
Corona?
Ne? Den gibt es schon länger und ich glaube, der ist jetzt irgendwie so production-ready.
Ja, das Einzige, was ich kenne, ist so ein Zeug, es schmeckt so nach Chlor und es tötet einfach 99,9% von allem in der Nase ab. Und das hat mir in der Corona-Zeit echt super geholfen, aber es ist jetzt nicht so, dass was dann, wenn du Corona hast, du davon gesund wirst. Ich glaube, das meinst du.
Nee, ich weiß nicht, ist wie so ein, also da sind so Antikörper drin, die, wenn du dir dann Corona durch die Nase reinziehst, die dann da drauf docken und dann irgendwie machen, dass du dich irgendwie nicht ansteckst oder so. Also so habe ich es verstanden. Aber okay. Ich müsste es auch nochmal raussuchen.
Wir reden wieder gut Halbwahrheiten und so weiter. Das fängt ja schon wieder super an.
Ja,
kriegen wieder die Beschwerden.
Corona-Schwurbelei-Ecke, ja. Corona-Nasenspray. Ich muss mal einmal googeln hier. Zack.
Wie du googelst noch.
Ja, ChatGPT ist zu neu. Das war irgendwie vor einer Woche, ist das irgendwie hier. Acelastin. Kann das Risiko verringern. Okay. Ja. Eine Expertin.
Für die ganzen Leute, die nasenspray-süchtig sind.
Sehr gut. Dann haben wir,
ja,
wie sieht's
haben
aus?
Mehr gesammelt.
Wann platzt die KI-Blase?
Ja, das ist eine große Diskussion in unserem wunderbaren Chat, den wir ja noch so haben. Ich bin da auch ultra skeptisch im Moment. Ne? Also wir haben so einiges an Dingern. Also für mich war ja schon so, wenn du die Memes schon auf Twitter siehst, dass irgendwie OpenAI Oracle 100 Milliarden gibt, die dann bei Nvidia für 100 Milliarden Grafikkarten kaufen und Nvidia investiert 100 Milliarden in OpenAI. Denkst du so, da hat jetzt wirklich, also wo hat denn da wer Geld gemacht?
Da wird Geld erfunden, ne?
Ja, und das ist halt schon, ne, AMD ja das Ähnliche. Nvidia hat irgendwie was, 70 Milliarden bei AMD gesagt, also die haben ja noch nicht mal gekauft. Die haben ja mehr so gesagt, naja, wir committen das und als Gegenleistung hat irgendwie AMD 35 Milliarden an Aktien gegeben oder so.
Habe ich irgendwo so Dotcom-Bubble, war da nicht mal was?
Haben wir da nicht mal so übertrieben und so, auch so mit so Krediten und so bei Häusern? Mhm. Du hast doch irgend so einen Artikel mit Krediten gefunden, Sebastian.
Ja, ich habe einen Artikel gefunden, wie die die Datacenter finanzieren, wo die dann das Kollateral, also quasi die Sicherheiten für Immobilienfinanzierung, dafür, dass sie sich halt Dump Money von der Bank leihen können, sind die Nvidia-Grafikkarten, wo ich nur drauf geguckt habe und gedacht habe, so, what? Also meine Erfahrung mit Computerhardware ist, ich kaufe die und dann schalte ich die ein und in der Sekunde,
wo das
erste Mal, genau, in der Sekunde, wo da das erste Mal Strom durchfließt, sind die 50% weniger wert. Also zumindest, wenn ich irgendwas, was ich mal einmal eingeschaltet habe bei eBay Kleinanzeigen versteigert, kriege ich nur 50% oft dafür. Und jetzt bleiben wir mal realistisch, also so schnell wie da der Pace ist, in der Nvidia dann neue Sachen rauschurnt, würde ich auch sagen, nach 2 Jahren sind die halt auch gar nichts mehr wert, weil es einfach dann die nächste Generation gibt, da brauchst du ja nur das nächste große Netz und das reicht dann vom RAM nicht mehr oder irgendwas und dann sind die Dinger eigentlich, kannst du die wegschmeißen. Ja? So, und dann zu sagen, ja, also dafür leihe ich mir jetzt aber Geld, mit dem ich eine Immobilie baue, die ich auf 10 Jahre abschreibe, das passt doch von den Unit Economics null zusammen. Also klingt für mich sehr blasig. Wie sieht's bei euch
aus? Ja, vor allem alles ja so auf die Wette, dass die mit den Grafikkarten halt so viel Value stiften werden, dass sie damit so viel Kohle verdienen, wo man ja auch einfach mal ehrlicherweise sagen muss, ja, wird kommen, aber schon so schnell noch unklar.
Ja, ja. Was sind euer Sentiment? So, ihr habt jetzt wahrscheinlich alle die letzten paar Wochen noch GPT-5 mal so richtig hart benutzt. Habt ihr eine Meinung dazu? Weil ich habe eine, aber ich will nicht als Erster.
Also ich lasse erstmal den Manuel Vortritt, weil den können wir jetzt einfach zitieren, ohne dass er sich beschweren kann. Der hat ja einfach gesagt, und das ist vielleicht ein Punkt, ja, das ist vielleicht eine Blase, aber es ist noch so viel Geld im Markt, dass das noch ein bisschen dauern wird, bis das platzt. Und es ist keine Blase in dem Sinne, dass wirkliche Werte kreiert werden. Was ich in dem Sinne zu einem gewissen Teil unterschreiben kann, die Frage ist, was das für Werte sind, weil ich sammle gerade ein bisschen, könnt ihr mir gerne über Twitter, LinkedIn, sonst was schreiben, liebe Zuhörer. Ich sammle gerade so ein paar, was sind denn so AI-Use-Cases, die wirklich Geld verdienen? Da gibt's schon ein paar, ne? Also es gibt schon Sachen, wo wirklich Menschen Geld verdienen. Deswegen
und da ist ja die Theorie Blase, auch, dass wir da noch sehr am Anfang sind, ne? Also, dass das einfach noch signifikant steigen wird, auch wenn das jetzt noch nicht allen ganz klar ist.
Genau. Trotzdem, ich kann halt komplett nicht abschätzen, gerade heute wieder einen Podcast gehört von so einem AI-Wissenschaftler-Mensch, der einfach sagt, für super intelligent, weil sie ja versuchen jetzt von diesem Gen-AI von dem vollen AI menschengleich wegzukommen zu irgendwas anderes, weil das so schwer zu beweisen ist, brauchen wir noch viel, viel mehr Energie, weil wir allein die Energie nicht haben, um diese Rechenzentren zu bauen, was wir da an Chips für brauchen, dann ist da ja schon noch ein bisschen Luft nach oben. Es muss halt dann irgendwann so unglaublich Pop machen, dass da Geld aus dem Nichts generiert wird und wir alle gesund werden.
Wenn wir da ein bisschen springen, es gibt ernsthafte Pläne zu sagen, wir müssen das ganze Training im All machen, weil wir da mehr Sonnenenergie haben. Ja, also die Rechenzentren literally ins All ballern, um von dort aus irgendwie die Modelle trainieren zu lassen, weil wir einfach mehr Sonne da haben.
Ja. Blase. Okay, also das heißt, ich bin dabei, dieses ganze Rechenzentrum-Gedöns und OpenAI und so weiter, die Übermacht des Aktienmarktes bei den großen Tech-Firmen ist eine Blase, wird sich in nicht allzu weiter Zukunft korrigieren, würde ich behaupten.
Nehmen wir mal AI und Data Center raus. Wie krass ist die amerikanische Wirtschaft gewachsen? Wer will eine Prognose abgeben? Gewachsen ist sie effektiv zwischen 3-4%. Wie viel ist sie gewachsen, wenn ich ganze Datacenter-AI-Kram rausnehme?
0,1 oder so ist gerade heute announced worden.
Ja, 0,1%. Next to nothing in Inflation, also bis 2% unter Inflation, das heißt, derjenige, der irgendwie Lebensmittel kauft oder so, halt nichts mit AI zu tun hat, der partizipiert davon gar nicht. Es sei denn natürlich, er hat die guten Hyperscaler, weiß ich, ETF-Warenkorb, dann doch. Aber, und das wird sich irgendwann auch bemerkbar machen. Also, das glaube ich daran. Ich glaube, dass das, also, es ist nicht so eine krasse Blase wie, glaube ich, 2000 rum, wo einfach noch nicht so viele Leute Internet hatten. Also, wo man irgendwie absehen konnte, ja, das wird irgendwann mal ein Riesenbusiness, aber das müssen irgendwie auch alle am Internet sein und alle müssen irgendwie DSL haben oder Glasfaser oder whatsoever. Und das war halt noch nicht und es hat auch noch mega lange gedauert. Jetzt, man sieht ja, wie schnell die Leute eigentlich, dass sie alle da sind und das so halt. OpenAI ist ja auch schon eine krasse Macht irgendwie, was Monthly Active User und so angeht. Und ich glaube auch, dass das Token-Business, das wird ja mal von vielen gesagt, so sagen immer alle so, ja, die Large Language Provider, das ist alles Commodity und damit kannst du kein Geld verdienen. Das glaube ich auch nicht. Also ich hatte vor Ewigkeiten schon mal so einen Blogpost irgendwie hier in den Chat geschrieben, wo jemand das so durchgerechnet hat und gesagt hat so, na, so unprofitabel ist das gar nicht. Ja, deswegen würde ich da auch nochmal drauf, also würde ich sagen, die müssen jetzt kein Geld verdienen für mich. Ich glaube trotzdem, dass es eine Blase ist. Ich glaube, sie
also keinen Profit haben, meinst du?
Ja, keinen Profit haben, genau. Sie müssen keinen Profit haben. Es reicht Wachstum. Ich glaube, dass hier dieses AGI-Chasing, muss ich sagen, ich habe ja meine Frage ursprünglich gestellt, wie krass findet ihr denn jetzt so GPT-5? Und ich muss so sagen, ich bin so ein bisschen underwhelmed, so gerade in letzter Zeit. was dabei so rauskommt. Also ich habe jetzt viel auch mit Claude Code 2 rumgespielt und Codex mit den neuesten Funktionen und so. Und habe jetzt gerade nochmal wirklich eine komplexere Programmieraufgabe gehabt, die, wo es auch ein bisschen darum ging, Framework-Code zu schreiben. Das heißt, Code zu schreiben, der so noch nicht da war. Ne? Und das, was dabei rausgekommen ist, hat funktioniert. Aber wir haben da mit zwei Leuten drauf geguckt und gesagt, also so wie es gebaut worden ist, das kann man eigentlich keinem zumuten. Das wird niemand mehr in irgendeiner Zukunft verstehen. Das müssen wir jetzt nochmal komplett weglöschen und nochmal neu prompten. Also wir haben es dann irgendwann viermal gepromptet, um an ein Ergebnis zu kommen, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt müssen wir nur noch ganz wenig beischleifen. Und da muss ich am Ende des Tages sagen, vielleicht, also jetzt super viel Zeit zwischen, wenn ich das jetzt so straightforward runtergecodet hätte, weil so komplex war die Aufgabe auch nicht, habe ich jetzt auch nicht. Also, und da hatte ich eigentlich auch gedacht, jetzt hier, ach, also das hat sich zwischendurch schon mal anders angefühlt. Weswegen ich auch sagen muss, ich glaube bei den Scaling Laws, also dass immer alle sagen, wir brauchen noch mehr Energie und so, das stimmt halt, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir brauchen mehr Innovation. Wir brauchen vielleicht nochmal andere Netztypen, die müssen nochmal anders verschaltet sein.
Ja, ich hatte ja auch mal erzählt hier über das Aachener Startup, ne, Black Semiconductor, die auf Graphit versuchen wollen, quasi die Chips direkt miteinander zu verbinden. So, da kommt natürlich so eine riesengroße, mit vorhandener Technologie quasi, eine riesengroße Beschleunigung dann in den Markt rein. Und meine Theorie ist aber auch, dass das ganze AGI-Zeug oder was auch immer man sich davon dann nachher verspricht, halt keine 5 Jahre mehr weg ist, sondern eher vielleicht 2, 3 nur. Das heißt, schneller als man denkt. Oder ich glaube, schneller als viele jetzt gerade denken, weil die Beschleunigung einfach gerade so groß ist. Und wenn du dann überlegst, dass Märkte Zukunft antizipieren und das schon mit einpreisen, dann würde ich die Wette noch nicht verloren geben, zu sagen, das, was da jetzt gerade als Bubble aussieht, die haben noch eine Chance, da reinzuwachsen. So, das war bei .com anders, ne? Das war alles so sehr auf Fantasie gedacht und man kannte noch keine Businessmodelle, man kannte noch nicht, wie das ganze Internet funktioniert, wie man damit Geld verdienen kann und Co. Die Businessmodelle sind jetzt da, das ist signifikant anders und wir wirken ja nicht nur auf Online, sondern wir wirken mit AGI ja wirklich auf jeden verdammten Lebensbereich. Daher, mal als Kontraposition, ich weiß, da ist viel Bubble und dieses ganze Hin- und Her-Geschifte und so und mit Geld, was es gar nicht gibt, das ist alles gefährlich für Finanzmärkte, aber ich glaube schon, dass das, was jetzt gerade an Wert benannt wird, wenn ich alles zusammenzähle, irgendwann weltökonomisch unterlegt sein wird mit der Technologie. Wie schnell, keine Ahnung. Und da werden auch viele Leute Geld verlieren mit Ups und Downs, die da kommen. Und am Ende gewinnen sowieso nur die Banken, das wissen wir alle. Aber ich bin da nicht völlig weg.
Ja, es passt natürlich wieder ein bisschen so zu diesem Internet-Ding. Ne? Da wurde auch immens viel Geld reingepumpt, was am Ende weg war. Aber das führte dazu, dass wir das Internet haben, ne? Also eventuell wird ein bisschen viel Geld reingepumpt, wo eventuell viele Leute Geld verlieren, aber es führt dazu, dass wir am Ende Superintelligence haben. Ich bin wesentlich mehr bei Superintelligence jetzt im Moment, also irgendwas, weil Intelligence einfach schwer zu bemessen ist. Wann ist das Ding denn so intelligent wie ein Mensch? So intelligent wie ein Mensch in was? Ne? Also so intelligent wie ein Mensch die Welt zu betrachten, wird es wesentlich intelligenter sein, weil sie 7 Millionen Sensoren haben kann. Ne?
Ich mache da nochmal mein Beispiel aus der Programmieraufgabe, von der ich gerade gesprochen habe. Also der hat da so ein paar Klassen erstellt, wovon eine komplett sinnlos war. Und dann habe ich ihm noch gesagt, so hör mal, also die Klasse, habt ihr jetzt drauf geguckt, welchen Sinn hat die denn? Da machst du eigentlich nur so Luftnummern, Sachen von A nach B schieben. Das hättest du auch in der Unterklasse tun können. Brauchst du die noch? Ich würde die wegmachen. Und hat Codex mir so geantwortet, no, that's a keeper. Und hat mir nochmal erklärt, warum sie die unbedingt doch haben will. Und ließ sich das nicht wegdiskutieren. Ich habe sie erst dann wegdiskutiert gekriegt, als ich das alles nochmal dazwischen weggelöscht habe und gesagt habe, die gibt's jetzt nicht mehr und jetzt bitte nochmal den Code ausfüllen, dass der Rest läuft und erstellen mir bitte keine neue Klasse. Und da denke ich mir, das ist ja weit weg von Superintelligence. Also wenn ich irgendjemandem sage, hör mal hier, das ist offenkundig, ist das nicht richtig und ich habe mir eine Zweitmeinung von jemandem geholt, der auch 20 Jahre programmiert wie ich, ja, würden wir beide so nicht machen, änder das bitte, mir dann einfach frech zu sagen, nö, das mache ich aber doch so, ist weit, weit weg von Superintelligence.
Ich glaube aber auch nicht, dass die Technologien, die wir da jetzt gerade sehen, einfach mit ein bisschen mehr Energie und ein bisschen mehr CPU plötzlich eine Superintelligence wird, sondern das werden schon auch nochmal andere Technologien werden, andere Algorithmen, andere Zusammenspiel von Dingen. Das sehen wir heute noch nicht, auch wenn da viele gerade daran forschen.
Ja, und super viele der Cases, die du jetzt siehst, auch das hier auch, weshalb ich dabei bin, dass da noch was kommen wird, viele der Cases, die du jetzt betrachtest, als das ein AI-Case, ist am Ende so ein bisschen auch einfach ein Machine Learning-Case, der Geld macht. Also was da wirklich an AI-Cases Geld macht, bin ich auch schon sehr gespannt. Ne? Also jetzt nicht ein OpenAI, sondern irgendwie ein echter Case, um echte Sachen zu machen. Da ist viel Prozesse automieren und Geld sparen und so weiter und viel Daten aggregieren und so, ne? Aber jetzt nicht, denk mal einfach nach. Ja. Dementsprechend.
Was ist alles passiert? Ne? OpenAI hat mit AMD den fetten Deal gemacht, was natürlich für alle Stock-Leute auch nochmal so ein bisschen Aufmerksamkeit zeigen sollte, weil sie haben ja das Signal gesendet, die Chips von AMD scheinen noch nicht so viel schlechter zu sein als Nvidia. Zumindest in Preis-Leistung scheint sich das zu lohnen. So, das bedeutet natürlich erstmal, wenn man schaut, wie viel ist AMD gestiegen, wie viel ist Nvidia gestiegen, was ist Value Cap, da scheint ein gewisser Trust drin zu sein, ne, dass AMD da irgendwie mitspielen kann. Das heißt, da werden jetzt ja viele andere, die auch überlegen, nämlich Nvidia oder AMD, sich AMD zumindest jetzt mal wieder angucken. Finde ich ganz spannend. Und da gibt es auch nochmal so eine Kooperation mit Intel, die da passiert. Also AMD würde ich auf jeden Fall nochmal auf die Liste nehmen. Die sind zwar gerade ordentlich gestiegen, fast verdoppelt in wenigen Monaten, aber ich glaube, da geht schon auch noch einiges.
Ja, das war meine Diskussion mit Sebastian. Sebastian sagt ja, viel von Nvidia ist in der ganzen Software dahinter, die halt AMD nicht hat. Aber wenn ein Nvidia, ein OpenAI sagt, 30-40% ihrer Chips sind irgendwann AMD, dann scheint das auch irgendwie zu gehen, ne?
Die Software ist ja viel, ne, bei wenn ich dann Videobearbeitung mache und diese ganzen Sachen, wenn ich jetzt wirklich einfach Rechenpower brauche, ich glaube, dann ist die Software erstmal zweitrangig.
Ja, und also. Ja, also jetzt mal gucken, also ja, ich hake da mal ein. Also das, was Nvidia halt sehr gut kann, ist CUDA, das heißt, sie haben die Developer und sie haben NVLink, das heißt, sie haben das Ganze, um zusammenzuschalten. Wenn du dir mal so ein DeepSeek-Training anguckst, da ist ja auch ganz viel mit AMD-Sachen gearbeitet worden und es gibt, also erstmal, eine Entwickler-Community arbeitet ganz hart daran, CUDA-Sachen über so einen Transpiler im Prinzip dann auch auf AMD-Hardware laufen zu lassen und AMD schläft ja jetzt auch nicht. Dass ein OpenAI Interesse hat, nicht nur von einem Vendor die Grafikkarten zu kaufen, nachdem die Grafikkarten sich im Preis immer noch krasser verdoppelt haben, ist, also würde ich halt auch machen, wenn ich irgendwie sowas bauen würde, brauchst du halt noch einen zweiten, bei dem du auch was kaufst, um wenigstens irgendwie ein bisschen Verhandlungshebel zu haben. Und ja, und AMD ist da, glaube ich, ein guter Kandidat und es hat sich ja auch im Aktienkurs jetzt wieder gespiegelt. Könnte man das vorher wissen? Tendenziell eher nicht. Weiß ich nicht. Also.
Ich habe drauf gewettet. Ja. Aber ich habe ja auch auf Ethereum gewettet.
Vor Jahren schon. Ne?
Ja, und immer weiter.
Ich habe ein spannendes neues Netz am Start, was ich euch mal vorstellen wollte. Das heißt OpenTSLM. Und zwar sind das Time Series Large Language Models. Das ist so alles, was ich so mit verändernden Daten zu tun hat und Zahlen, Forecasting, Anomalie Exploration, dass du die Sachen in Realtime queryen kannst. Finde ich super spannend, weil ich mal so bisher das Gefühl hatte, dass so Large Language Models und Zahlen war schon eh mal so ein bisschen Kriegsfuß und Zahlen rein war noch viel brutaler auf Kriegsfuß. Aber die Dinger, die sollen das jetzt können. Ist Open Weight, kann man sich einfach mal anschauen. Ich glaube, für viele könnte das einfach ein krasser Enabler sein, ne? Wenn man irgendwie auf so Zahlen dann drauf guckt und sagt so, siehst du irgendwas, kann ich was besser machen, kannst du mir was erklären?
Das wäre mega. Also ich kenne so viele Startups, die irgendwie bei uns pitchen, die sagen, ja, wir machen AI in dem und dem Bereich und dann sagst du, okay, auf welchen Daten macht ihr das? Und dann sagen die, ja, auf den Daten, ja, die sind ja nicht qualifiziert, damit kann AI nichts anfangen. Und dann fangen die erstmal an, in so ein Agentur-Projektgeschäft, Datenqualifizierung, Datenaufbereitung zu gehen. Fragen als erstes immer, welche Dienstleister gibt es denn, die für uns die Datenaufbereitung machen? Wahrscheinlich kannst du dir den eh nicht leisten, also musst du es selber machen und dann stellen die irgendwelche Leute ein, die die Daten vom Kunden erstmal aufbereiten. Das könnte sich dadurch natürlich dann erledigen. Ne?
Ja, das oder einfach, glaube ich, dass man das LLM direkt drauf loslässt. Ne? Also wir haben ja viel, also wenn ich so zwei Sachen, die ich bei uns aus dem Projektgeschäft sehe, ist so ein bisschen LLM to SQL, also wirklich du hast irgendwelche Queries, die irgendeiner hat, und kann die nur in natürlicher Sprache formulieren, weil er halt nicht SQL kann, was ja auch, sagen wir mal, die wenigsten können und das vor allen Dingen dann auch gut können, ist nach wie vor aber noch ein hartes Problem. Also ich würde eigentlich, also ich habe bisher noch kein LLM gesehen, was so out of the box, wenn du jetzt auch wirklich jetzt nicht eine To-Do-Liste irgendwie als Datenbank hast, sondern wirklich was Komplexeres, was vielleicht auch so schon 7 oder 8 verschiedenen Tabellen besteht, historisch, bla bla bla, wo du auch ein bisschen was aggregieren musst oder so, es kann das einfach nicht so gut. Und wenn man da jetzt sagt, okay, da mache ich dann aber erstmal Zeitreihen raus und mit den Zeitreihen kann ich dann schon Umsatzanalysen, Anomalieanalysen machen. Das ist schon spannender, weil das, glaube ich, da liegt einfach viel Wert.
Mhm. Absolut. Könnte spannend sein.
Arbeitet ihr mit welchen Agent-Frameworks arbeitet ihr? N8N? Habt ihr das Neue von OpenAI schon ausprobiert?
Also das Neue von OpenAI, da können wir gleich ganz einsteigen, was OpenAI jetzt präsentiert hat. Also wollen wir?
Ja.
Dann machen wir einfach raus.
Was mach mal, erzähl mal. Mach nochmal noch kurz N8N, weil die haben gerade Geld geraced und alle rasten aus, dass sie in eine deutsche GmbH investiert haben.
In genau, 180 Twitter, Millionen haben sie reingesteckt, ne, und haben eine Milliardenbewertung, Unicorn jetzt.
Ja, ja. 2,4 Milliarden, 180 Millionen. Sequoia, Nvidia, sonst wer, also auch Nvidia investiert. Und ja, wir haben auch diverse Male schon N8N angeguckt und so weiter bei uns. Nutzen es im Moment nicht, aber vom Prinzip her auf jeden Fall ein spannendes Ding aus Deutschland. Deswegen sehr cool zu sehen. Wir wollten ja, oder der Sebastian hat auch schon reingeschrieben, OpenAI's App Store Moment. Gab eine größere Präsentation. Sebastian, ja, erklär.
Muss ich gar nicht. Also OpenAI hat so schön in Apple-Manier. Sam Altman versucht ja ultra den Steve Jobs zu impostern.
Anders kann ich das nicht. Inklusive schwarzem Rollkragen.
Ich finde es irgendwie so, es ist ein bisschen off. Ich finde, dass Sam Altman, ich finde, der publiziert so geil. Ja, der ist irgendwie, der hat das Playbook von ihm bei Y Combinator, habe ich super gerne gelesen. Ich finde seinen Humor auch gut, wenn er so sagt, irgendwie, you grind for 7 years. And all that people are doing with AI is posting photos of Studio Ghibli. Da ist so viel Wahrheit drin, aber irgendwie in diesen ganzen Präsentationen kommt er mir irgendwie so wie so eine Karikatur von sich selbst vor und es it feels likely wrong and off und nicht authentisch. Ich weiß nicht warum, irgendwas ist falsch.
Ja, fühlt sich komisch an.
Ja, könnt ihr mir mal zurückspiegeln, ob ich irgendwas festmachen kann oder so, aber irgendwie denke ich mir nur so, was für irgendwie Scharlatanerie oder so.
Ich habe immer das Gefühl, er weiß manchmal nicht, wovon er redet. Also so, er hat irgendwie, ich meine, würde ich ihm Unrecht tun, ich weiß viel weniger als er garantiert, aber irgendwie ist manchmal nichts dahinter. So.
Ja, keine Ahnung. Aber das, was er natürlich, was die jetzt gerade machen, ist immens. Ne? Und ist auch ein bisschen diametral zu dem, was sie sagen. Also sie haben eine riesen Keynote gemacht. Sie sagen ja immer, dass sie AGI chasen, ja, und dass das irgendwie das Hauptziel ist, auf das sie hinwollen. Und haben jetzt so einen kompletten Zoo an zusätzlichen Sachen released, sodass sie eigentlich wie so ein Operating System für AI werden. Und Carlo, du hast ja das Ding, den N8N-Klon angeguckt. Vielleicht kannst du einfach ein bisschen was zu erzählen.
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Habe ich das erzählt? Haben wir uns missverstanden. Ich habe mir N8N, nutzen wir halt bei uns ganz stark. Und das Teil konntest du jetzt erstmal nur mit einem amerikanischen Account über Umwege und so weiter wieder angucken. Ich weiß aber gar nicht, ob es inzwischen nicht auch in Deutschland released ist. Ist es das?
Nee, ich glaube nicht.
Noch nicht, ne? Ja, nee, das heißt für wirklich so Production-Sachen warten wir da noch drauf. Hab noch kein Feedback, wie gut das funktioniert, nur gesehen, dass es das gibt.
Genau, es würde auf jeden Fall N8N wehtun. Vielleicht einmal da, N8N hat ja auch eher mehr so ein, also ich will denen jetzt nicht Unrecht tun, aber für mich hatten die immer so ein No-Code-Dasein gefristet. Ja. Wo einfach so, wenn es in der Firma so keinen gab, der programmieren konnte, aber gut klicken, dann hat er so N8N-Workflows zusammengebaut, so hier, wenn eine E-Mail hier reinkommt und im regulären Ausdruck die drei Wörter da drin sind, dann kannst du hier den, wenn das Wort so kommt, dann kannst du dem Pfad folgen und dann wird irgendeine Action getriggert und wenn das andere Wort vorkommt, dann gehst du hier lang so, ne? Und dann haben die Leute doch mitunter recht komplexe Workflows damit gebaut, wo ich mich dann auch manchmal frage, gerade wenn wir uns irgendwie in der Due Diligence-Phase vielleicht mal so die eine oder andere Firma angucken, dann auch die uns dann erzählen, so, dann gibt's ja irgendwo so irgendeinen N8N-Gott, der dann irgendwas Komplexes gemacht hat mit so 1600 Nodes drin und wo er mir dann erzählt so, und das musste ich nicht programmieren. Ich gucke mir das so an, denke mir, Digga, das
ist besser mal.
Ja, genau, das sind 1600 Nodes, ist ja schön, dass du das nicht programmiert hast, aber wie wird das versioniert? Wer kann das ändern? Und dann sagen auch immer alle so, ja, nur er kann das ändern. Er ist der N8N-Gott. So, kein anderer fasst das an. Es hat mal ein anderer angefasst, da ist es kaputt gegangen und ging für 2 Wochen nicht. Und dann war richtig Pambule bei uns in der Firma los. Denke ich mir immer so, was habt ihr denn jetzt gewonnen? Ja, aber okay, ich glaube, den Durchbruch hat N8N dann aber trotzdem geschafft, als sie das Ganze halt AI-Nodes eingeführt haben, wo du halt mit LLM viele Sachen klassifizieren konntest. Das hat, glaube ich, Sachen nochmal so richtig gepowert und geboostet.
Und ich da wurde es auch echte Agent-Funktionalität.
Ja, da wurde es auch eine echte Agent-Funktionalität und ich glaube, das ist das, wo OpenAI jetzt gesehen hat, hey, das können wir doch einfach bei uns auch selber machen. Wie so ein Workflow-Builder ist jetzt ja auch schon etwas unangenehmer zu bauen, aber ist auch nicht so schwer.
Es scheint wirklich einfacher noch zu sein sogar. Also N8N ist ja schon echt nicht kompliziert, aber was ich so in den ersten Demos da gesehen habe, scheint es wirklich nochmal massenmarkttauglicher zu sein und das wird sich auch weiterentwickeln.
Magst du denn einmal einen N8N-Workflow von euch sharen, wo du sagst, so kann ich so erzählen, was bei euch, wo du sagst, das spart mir auch schon Zeit bei N8N.
Wäre jetzt was fürs Ende gewesen. Der aktuelle Agent, in dem ich arbeite, ist tatsächlich ein eBay-Bot. Ihr kennt das selber, ihr habt Zeug rumliegen und keinen Bock, das zu verkaufen, weil es einfach scheiße anstrengend ist. So, was ist? Ich mache ein Foto, das Foto wird qualifiziert. Was ist das für ein Produkt? Wird automatisch ein rechtssicherer Text, der sehr verkaufsfördernd ist, mit einem schönen Titel gemacht, die richtige Kategorie rausgesucht, wird an die eBay-API geschickt. Die kann ich komplett einstellen, aber die kann so eine Art Entwurf erstellen dann, ne? Da bin ich jetzt gerade an diesem letzten Schritt und dann muss ich mich quasi nur noch einloggen. Also ich mache lauter Fotos, kriege dann lauter Vorschläge für Anzeigen, muss mir die noch einmal angucken und auf Abschicken, Abschicken, Abschicken klicken. Das ist so ein Workflow. Das ist jetzt aber keiner in der Firma, sondern ja, gerade privat. Aber, ne?
Aber das ist schön.
So, das sind keine 10 Notes und ist halt total hilfreich. Also wirklich lebensverändernd für mich.
Huge. Ja, aber jetzt OpenAI, der Punkt, wenn ich richtig verstanden habe, das, was OpenAI announced hat, ist, dass wenn du einen MCP-Server hast, es jetzt so basteln kannst, dass deine App quasi bei den richtigen Queries innerhalb von OpenAI erscheint und Leute mit der App direkt in OpenAI interagieren können, ohne OpenAI oder ChatGPT zu verlassen, und dass Ende des Jahres noch Payment kommen soll und so weiter, sodass du quasi dein Leben in ChatGPT fristest und mit irgendwelchen Apps interagierst. Was wieder so ein bisschen zu der Frage kommt, hast du wieder so ein App-Store-Moment, wer immer jetzt der Erste ist, kann wieder irgendwelche Apps bauen, weil er einfach der Erste ist, bevor irgendwie die Großen kommen, die einfach länger brauchen werden. Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung, oder nicht?
Das ist die Zusammenfassung, genau. Das haben sie ja noch ein bisschen untermauert mit dem Rest, den sie released haben. Sie haben ja noch so ein Component-SDK rausgebracht. Das heißt, wenn du dich jetzt in einem ChatGPT-Interface befindest, kannst du als MCP-Provider oder als Provider selber in React, das ist so eine JavaScript-Technologie, Komponenten basteln, die dann aus deinem MCP mit Daten, mit Leben gefüllt werden. Sie haben jetzt als allererstes so die Großen mit reingenommen, Booking mit reingenommen, Figma mit reingenommen, Spotify. Das heißt, du musst jetzt ChatGPT, wenn du mal einen Figma-Prototypen machen willst, aus einem, was weiß ich, irgendein Word-Dokument oder sowas gekriegt hast oder du willst irgendwie, hast irgendwie ein Event organisieren und musst irgendwie Flüge buchen oder so, kannst du das halt irgendwie jetzt aus ChatGPT direkt draus machen und musst Booking nicht mehr besuchen. Das ist so das, wo ich so sag, ah ja, okay, jetzt wird ChatGPT zum nächsten Browser oder zum Operating System. Ob das dann funktioniert, wie das funktioniert, wie viele Inkarnationen wir von diesen Komponenten noch sehen werden, die heute in React sind und morgen sind sie in irgendwas anderem. Ja, keine Ahnung, kann ich sagen.
Und ist das wirklich ein App-Store-Moment? Also sie ownen, finde ich, nicht so krass den Channel, wie Apple das zum Beispiel gemacht hat, über die Geräte. Also ich wechsle mein LLM so oft wie meine Unterhose. Wenn ich Gemini irgendwas besser kann, gehe ich dahin. Und durch MCP, offene Standards und das ganze Zeug, kann ich alles mit allem anderen am Ende auch zusammenbauen. Also ich glaube da noch nicht an den also ich habe immer prognostiziert und gesagt, natürlich, das ist ein Plattform-Business, natürlich werden die darauf die Geschäftsmodelle bauen, natürlich wird man damit shoppen können und so weiter. Also da findest du alte Talks von mir, wo ich das schon sage. Aber ob das jetzt wirklich dann der App-Store-Moment ist, dass sie das jetzt tatsächlich zum Teil schon können und das dann quasi so einen Vorsprung haben, den keiner mehr einholt, glaube ich nicht. Also Perplexity geht einen komplett anderen Ansatz, machen es über den Browser, ein Gemini zieht nach, siehst es ja an den Videomodellen auch, wie schnell die sich wieder einholen. Also ich glaube, die ownen den Channel nicht, ne, am Ende des Tages.
Mhm. Ja, das stimmt.
Sie ownen den Channel noch nicht, ne? Ich meine, deswegen haben sie sich ja den Ivy eingekauft für eine Hardware.
Vielleicht immer da an die Weiß kommt.
Ja, genau.
Weiß man ja auch nicht.
Weiß man auch nicht. Aber wenn, also angenommen, irgendwie das ist geil, was der baut und alle wollen das dann haben und ist dann geschnitten Brot und fühlt sich irgendwie gut an und hast immer dabei und spart dir voll Zeit.
Voll, dann bin ich dabei, klar.
Dann absolut. Kann man in Hindsight sagen so, ja, oh, total visionär.
Ja, aber das ist ja auch jetzt so, um mal ein bisschen in eine andere Richtung wieder zu gehen. Ich hatte das gerade bei einer Veranstaltung schon, die ganzen, also das sind jetzt so Leute, ne, wenn du jetzt Booking.com hast, dann willst du da irgendwie rein, damit Leute direkt Flüge buchen können und so, ne? Wenn du Content-Provider bist, hast du immer mehr ein Problem. Hat ja auch hier der Gründer von Cloudflare nochmal gesagt, das alte Economic Model vom Internet ist kaputt. Ne? Also, wenn du einfach nur Content-Producer bist irgendwie, je das nachdem, schon, was du da tust.
War schon vorher kaputt. Das war schon sehr gut.
Als ja, ob es jetzt Spiegel
online wirklich, geil war, ja, vorher.
So. Ja, genau. Wobei ja, keine Ahnung, derzeit geht's gut, als ein Beispiel, ne? Ja, aber die haben ja auch eine ordentliche Subscription-Modell und so weiter und ordentliche andere Modelle. Also du musst schon wirklich überlegen, wenn du Content-Provider bist, was du da irgendwie tun kannst, weil halt die Leute immer weniger zu dir kommen werden. Rein logisch. Merkt man ja auch, man stellt kurz eine Frage. Ich habe also Perplexity ist auf meinem Startbildschirm und dann stellst du kurz eine Frage, kriegst eine Antwort, bist glücklich. Gehe ich nirgendwo mal hin. Ne? Das ist schon eine krasse Änderung.
Ja, aber da ist ein Feature aber, drin, dass mit dem Perplexity-Browser du keine YouTube-Werbung mehr bekommst.
Aber, the fuck? Aber denk das mal ganz kurz zu Ende. Ne? Was ein Verlag, der, sagen wir mal, irgendwie Nachrichten herstellt, an Aufwand betrieben hat, um mit Webseiten, mit Formaten und super tollen Formaten mit Animationen mit drin und irgendwie interaktiv und so und hast du nicht gesehen. Und angenommen, du nimmst halt irgendwie für eine Subscription jetzt nicht 20 Euro, sondern 40 Euro und sagst, ich reserviere von den 40 Euro 20 Euro für Content und machst das Netflix-Modell. Wenn irgendjemand einen Content abfragt und ich spiele den aus, kriegt der halt ein paar Cent. Also wie es genau aussieht, da habe ich mir null Gedanken zu gemacht. Irgendwie wirklich so ein richtiges, vernünftiges, Leute werden für ihre Arbeit bezahlt Modell. Wird wahrscheinlich nicht passieren, wenn wir bei Spotify nur ein paar Cents abkriegen und davon nicht leben können, aber whatsoever. Aber für mich als Endnutzer wäre es doch total geil, wenn ich irgendwie eine Frage stelle oder wenn ich irgendwie sage, was sind die News heute? Und der gibt mir die News basierend auf dem Content, den irgendwer eingepflegt hat und versteht sogar, dass ich mich jetzt gar nicht für Boris Becker interessiere und warum er im Gefängnis war. Und das will ich ja gar nicht lesen, sondern mich eher für Technologie-News, Economic-News, Aktien-News oder so interessiere und dann auch vielleicht mir die richtige Dosis gibt und auch weiß, wo ich Rückfragen habe oder so und ich kann direkt mit dem Inhalten interagieren und so. Also das wäre doch viel geiler. Dann brauche ich die Webseite dazwischen, die brauche ich einfach gar nicht. Und natürlich muss der Redakteur bezahlt werden und das muss man vernünftig machen. Also ich glaube, das ist jetzt auch eine Chance.
Ja, am Ende des Tages wird immer User Experience gewinnen. Ne? Wenn du irgendwas komfortabler machen kannst, dadurch, dass es mehr personalisiert ist, dadurch, dass der Channel einfacher zu konsumieren ist, dann wird das gewinnen. Und die Leute sind sogar okay damit, ihre Daten dafür herzugeben. Ne? Wenn es convenient ist, machen sie es. Wie Dilemma. Ist so. Und nehme ich mich nicht aus. Ist so.
Ja, das stimmt.
Haben wir noch News?
Ja, ich habe noch ein, zwei Kleinigkeiten und so weiter, um auch über andere Sachen zu reden, was ich einfach todlustig fand, was bei uns, also das eine wurde bei uns im internen Firmenchannel gechert, weil wir bauen ja nun mal so große Cluster mit tausenden von Servern für irgendwie so komplizierte Webseiten. Und es gibt, es ist übrigens sehr schön, dass Carlo sich mutet, wenn er hustet. Ich habe es auch versucht. Der Sebastian hat das mit dem Muten noch nicht ganz so raus. Ich entschuldige mich für alle Leute, die zuhören.
Tinnitus.
Alles gut. Es gibt einen Typen, der gesagt hat, was für einen kleinen Server brauche ich denn für eine Webseite? Und hat einen Webserver gebaut, der auf einer Vape läuft. Weil er festgestellt hat, dass gewisse Vapes mittlerweile Chips haben und dann auch so RAM drauf ist und so weiter. Vape, so eine E-Zigarette.
Ach, Quatsch.
Doch. Eine E-Zigarette hat zum Laden und so weiter einen USB-Port und Katze, ne, und hat dann festgestellt, okay, da sind irgendwie, keine Ahnung, 256 Kilobyte drauf, keine Ahnung, dann gibt's irgendwie so ein Monster Mini Linux irgendwas und so weiter und so fort und hat einen Webserver gebaut, der auf einer Vape läuft. Leider, also als ich letztes Mal geguckt habe, konnte man die Webseite nicht mehr angucken. Der Link funktioniert mit der Erklärung, da ist ein Link drin zu der Webseite auf der Vape, die lief gerade nicht mehr, aber er hat's gut erklärt, was er alles machen musste und so weiter. Latency wegzukriegen und so weiter über USB und so, das war auf jeden Fall, finde ich spannend, kann man für die Geeks hier auf jeden Fall mal lesen, wie klein so Server sein können, besonders wenn wir immer über diese ganzen komischen OpenAI und so weiter, diese Nvidia-Dinger reden, wo ein Server irgendwie, keine Ahnung, wie viel Kilo wiegt.
Aber das ist nur eine Stromversorgung oder ist da wirklich eine CPU drin?
Nein! Nee, da ist eine 24 MHz Cortex M0, da sind 24 KB Flash Storage drin und 3 KB RAM. Dazu. Wenn, ne? wenn du ordentlich C schreibst, kannst du damit einen Webserver hinkriegen.
Ja, damit ne? haben wir damals Demos programmiert, die stundenlang Musik gemacht und 3D-Sachen ne? gemacht haben.
Das sind so alte Erinnerungen, deswegen finde ich es super.
Mega, mega. Okay, Krypto, ein bisschen Krypto-News. Der Mask-Token kommt. Ey Leute, Flashback. Ich erinnere mich noch vor, ich weiß nicht, 3-4 Jahren saßen wir in unserem Channel und sagten, boah, wir müssen jetzt unbedingt anfangen, Metamask mehr zu benutzen, damit, wenn der Airdrop kommt, wir unbedingt illegal sind, dann irgendeinen Airdrop davon zu bekommen. Genau. Dann habe ich wirklich noch für horrende Gebühren irgendwelche Swaps mit Metamask statt mit Uniswap gemacht, damit ich bloß irgendwie ein bisschen was abkriege. Und jetzt plötzlich soll er tatsächlich kommen, ja, der Mask-Token. Ja,
jetzt hat Metamask selbst announced, dass er kommen wird. Also nicht mehr irgendwie Rumors also, und so weiter und so fort. Der Metamask-Token wird kommen, nachdem du jetzt ja auch eine Metamask-Kreditkarte haben kannst und so weiter. Ne? Langsam fängt es an, irgendwie da, so ein Modell dahinter zu geben. Wir sind mal sehr gespannt. Aber das
die Tokenomics sind halt noch gar nicht bekannt. Man weiß nicht, wie das Ding funktionieren wird.
Aber das wird der Airdrop sein Vater.
Ja, nur heißt natürlich für alle jetzt, die zuhören, ne, dann nutzt jetzt euer Metamask ein bisschen aktiver, weil jemand, der dann nur so einen Account rumliegen hat, der kriegt nichts oder sehr wenig. Ne?
Ja, müssen wir wieder wild Geld tauschen über Metamask, was ist denn eine Scheiße.
So eine Scheiße.
Ja, haben wir eigentlich keine Lust drauf.
Ja, Augen was zu soll's. Und durch.
Augen zu und durch. Aber wir haben ja noch eine viel interessantere Sache. Eine. Denn wir haben ja alles, ich habe zum Beispiel hier so Home Automation. Ich habe 4 Steckdosen, wo ich mit meinem Handy das Licht an- und ausmachen kann, an diesen 4 Steckdosen zusammen. Die sind so, das ist dann so eine App und da kann man das zusammen machen. Ich bin wirklich der komplett Noob, wenn es um Home Automation geht. Und wir haben alle unseren Heiligen Gral, unseren Gott gefunden, weil Carlo, du hast gepostet, du hast deine über 300 Devices gemoved.
300 wäre doch albern, 353.
Das haben wir schon nicht verstanden. Ja. Das ist ja schon ziemlich, also 353, das ist ja auch schon mehr als ein Class C-Block und also da gibt es ja so lauter Grenzen, die da überschritten werden, die uns leicht verwirrt haben. Ganz nebenbei, dass wir nicht wissen, was das für 300 Geräte sein sollen.
Okay, fangen wir mal ganz vorne an. Also ich bin wirklich so ein Smart-Home-Nerd ohne Ende. Ich habe die ersten Sachen, die man smart machen konnte, sofort smart gemacht. Ich bin 2013 hier ins Haus eingezogen, war alles analog und wollte dann quasi nachträglich ein paar Sachen smart machen. Konnte jetzt aber nicht, weil das Haus war halt schon gebaut, mit KNX irgendwelche Leitungen legen und habe deswegen dann angefangen so mit Baumarktsteckdosen, ja, diese 5-Euro-Dinger. 433 Megahertz Frequenz mit so einem kleinen Cool-Stick diese Dinge an- und auszuschalten. Ne, das ist total dämlich, aber funktionierte und war eine günstige, schnelle Lösung erstmal für damals. Und dann ist das ja so, dann wächst das immer weiter. Ne? Dann fängst du an, irgendwie sagst, okay, jetzt habe ich hier noch plötzlich eine WLAN-Steckdose oder ich habe hier ein Gerät, was Wi-Fi hat oder hier Bluetooth. Und dann fängst du irgendwann an und willst eigentlich so verbindende Use Cases machen zwischen Standards, die aber nicht kompatibel miteinander sind. Habe ich damals auf ein deutsches Open-Source-Projekt gesetzt, FEM, F-H-E-M. Dafür muss es aber Perl programmieren können. Und dieses ganze Thema Perl programmieren und es war so geekig und nerdig, dass ich das einfach niemandem zumuten konnte, das zu empfehlen, das so zu machen. Ne? Ich habe viel Zeit reingesteckt, hat mir auch tierisch Spaß gemacht, aber auf die Art und Weise habe ich es eben geschafft, dass verschiedene Smart-Home-Standards miteinander verbinden können und der Sensor vom einen Standard erkennt irgendwas, der Aktor vom anderen Standard tut irgendwas. Das lief auch jetzt wirklich über 10 Jahre stabil, immer mal wieder Updates, immer mal wieder was geändert, habe das geschafft, das alles anzubinden an das ganze Apple Home System, damit ich das in meiner Home App drin habe und Sprachsteuerung machen kann. Aber wie es so ist, irgendwann ist dann doch mal irgendwie das dritte Backup vom Backup kaputt gegangen und ich hätte jetzt komplett bei Null anfangen müssen. Und das war jetzt die Gelegenheit zu sagen, ich stelle endlich um auf was Vernünftiges, Modernes, was man heutzutage für sowas nimmt, Home Assistant. Wurde mir schon seit Ewigkeiten empfohlen, Roman, ich weiß, Grüße, falls du zuhörst, aber ich hatte einfach nicht die Muße, weil das lief ja alles bei mir. Und dann habe ich jetzt eben Home Assistant aufgesetzt, verlinken wir, wer es nicht kennt, und ich war völlig begeistert, wie cool das alles funktioniert, wie intuitiv und easy das alles geworden ist. Stell dir vor, wirklich, du gehst auf eine Website, lest den Image runter, flash das auf deine Micro-SD-Karte, steckst es in Raspberry Pi, das Ding geht an und discovert erstmal dein komplettes Netzwerk. Und hat dann auch wirklich schon dutzende Geräte einfach gefunden. Ich komme gleich dazu, warum es 353 sind. Aber tatsächlich findet der dann erstmal alles Mögliche, was irgendwie in deinem Netzwerk ist, wenn du ihm die entsprechenden Rechte gibst. So, und in meinem Fall ist das halt Homatic natürlich, liegt bei mir im Namen, wo ich die ganzen Sicherheitssachen drüber macht. Shelly, das sind so kleine, günstige Aktoren, 10 Euro zum Teil, die du hinter eine Steckdose knallen kannst, um Rollos oder Steckdosen smart zu machen, ohne dass man es sieht. Dann hast du Zigbee als Standard, Hue, was auch auf Zigbee läuft, Wi-Fi und Bluetooth-Geräte, die du alle da grundsätzlich reinpacken kannst. Und alle, die er nicht gefunden hat, kannst du über so eine Art App-Store dann einfach hinzufügen, dass du sagst, okay, alles klar, ich habe jetzt hier noch einen Staubsauger-Roboter. Suchst du nach der Marke und dann findet der das, dann gibst du ihm deinen Username, Passwort, der holt sich einen Token und verbindet den auch mit rein. Hast du den auch wieder als Gerät. So, dann gibt es noch so einen Community-App-Store, wo du so GitHub-Repository hinzufügen kannst. Und alles, was der nicht in seinem App-Store hat, findest du dann wieder in der Open-Source-Community. Wirklich gigantisch. So, und jetzt habe ich bei mir halt eben fast alle Steckdosen smart, das Licht smart, Fenster verteckt, ne, ist das Fenster auf oder zu, Türen, ich habe eine PV-Anlage, wie gesagt, den Staubsaugerroboter, den Pool, die Heizungsanlage, meine Waage ist smart. Also guck mal bei dir, was am Ende alles smart ist. Und selbst wenn du sagst, ich habe nur 3 Steckdosen, tatsächlich, dieses Ding findet dann noch dein Fernseher und so weiter und so fort, ne, die smarte Fernbedienung etc. So, das heißt, ich habe mir wirklich die Mühe gemacht und gesagt, jedes einzelne Gerät und jeden einzelnen Service, den ich habe, den checke ich einmal, ob der in irgendeiner Form anbindbar ist, und bis auf eine Sache habe ich wirklich einfach alles verdammt nochmal gefunden. Und jetzt muss man sagen, verschiedene Geräte wie die Heizung promoten dann mehrere Devices. Ja, die Vorlauftemperatur, die Rücklauftemperatur, da kommst du dann einfach schon auf ein gewisses Level.
Ah, okay.
Alleine die Fritzbox kommt irgendwie schon mit 20 Devices her für WLAN, An-Aus und Smart Home und Co. Also wirklich physische Sensoren, Aktoren werde ich noch irgendwo knapp unter 100 sein. Aber mit dem ganzen anderen Zeug zusammen kommst du dann auf einiges.
So, und was brauche ich dafür?
Du brauchst einen Raspberry Pi, am besten so ein 3 Plus oder 4er, also bis zu roundabout 60 Euro. Und that's it. Alles andere kannst du dann überlegen, wenn du weitergehen willst und sagst, ich möchte jetzt bestimmte Use Cases, für die meine vorhandene Hardware nicht reicht, dann nimmst du zum Beispiel die Shelly-Aktoren dazu. Das ist dann, um wirklich Rollos und Schalter noch smart zu machen. Die promoten einfach im Wi-Fi. Mit Wi-Fi hast du kein Problem, dass du irgendwie einen Hub oder sowas brauchst. Wenn du sagst, ich möchte jetzt viel mit Licht machen, dann würde ich dir zum Beispiel Philips Hue empfehlen. Da hast du nochmal einen so einen kleinen Hub, den du einbinden musst. Der kommt dann aber auch mit einer eigenen App, die sehr convenient ist. Und alles zusammen wird kombiniert in Home Assistant mit einer eigenen App. Kannst aber eben auch sagen, ich mache jetzt die Anwesenheitssimulation nur in der Hue-App. Und die funktionieren auf beiden Seiten. Also kannst du es sowohl hier auf der einen oder auf der anderen machen, je nachdem, was more convenient ist für dich. Ich kann mir so ein paar Use Cases sagen, die ich damit umgesetzt habe, auf die man jetzt vielleicht nicht so einfach kommt. Also das Einfachste ist sowas wie, du machst die Tür auf und das Licht geht an, oder ne, Bewegungssensor, das Licht geht an. An der Stelle gesagt, das Wichtigste, wenn ihr ein Smart Home macht, ist der WAF, der Women's Acceptance Factor. Ja, also baut nichts, was nicht mit der Frau auf konform geht, ansonsten reißt sie euch das Zeug wieder aus der Wand. Also zum Beispiel, ich darf das Türschloss nicht smart machen. Ist okay, kann ich mit leben, fair enough. Schalter, Lichtschalter müssen physisch schaltbar sein, dürfen nicht nur per App schaltbar sein. Der physische Schalter muss immer noch funktionieren. Und das geht tatsächlich nur über sowas wie die Chellies, die sehr klein sind, die du einfach hinter den Schalter ballern kannst. Aber ich habe auch so ein paar mehr abgefahrene Sachen, wie zum Beispiel, dass nicht meine PV-Batterie entladen wird, wenn der Strompreis gerade billig ist. Ja, ich habe meinen Stromanbieter Tibber mit eingebunden. Der kann ich, habe ich einen Aktor, der mir sagt, wie teuer ist gerade der Strompreis. Und wenn er unter 25 Cent ist, dann will ich nicht von der Batterie ziehen, sondern will ich aus dem Stromnetz ziehen. Ne, kriegst du mit Bordmitteln ohne so ein Zeug nicht hin. Oder auch das Auto anfangen zu laden, wenn es billig ist, nicht wenn es teuer ist. Ne, ich habe aber auch wirklich jede verdammte Blume smart gemacht. So, mein allerkleinstes Investment ist FYTA, F-Y-T-A. Das sind so kleine Sensoren, die du in deine Blume reinballern kannst, und dann kriegst du von jeder Blume, wie glücklich ist die, wie viel Wasser hat die, wie hell ist es, wie warm ist es in der Blume und so weiter. Und dann kann ich die smarte Bewässerung, Smart Gardening, Indoor und Extor, Outdoor anschalten, damit die rechtzeitig Wasser bekommen und nicht sterben. Ja, ansonsten können die ja nicht in Urlaub fahren. weil meine Nachbarin, schöne Grüße, ihr wird das hier nicht hören, da auch immer gut mithilft. Fenster zu, wenn Sturm ist, ne? meine Dachfenster, es ist so ein kleiner Aktor, der einfach nur an-aus geht und macht Fenster auf oder zu. Ja, Lichtstimmung, je nach TV-Situation oder Wi-Fi ausmachen, wenn ich weg bin. Also das sind alles so Sachen. Und natürlich alles ganz wichtig, sprachgesteuert. Das muss auf den Alexas funktionieren. Das muss mit Apple Home funktionieren. Und meine Frau ist nun mal Android, also auch nochmal auf Google. Aber wie gesagt, das ist in Home Assistant nur ein weiteres Plugin sozusagen. Und dann exposed er die ganzen Sachen auch auf die anderen Plattformen.
Und du musst einfach beten, dass nicht eins der 25 Dinger, die für das Gesamtkonstrukt sorgen, kaputt gehen. Ich meine, das ist ja trotzdem ein Raspberry Pi und das Home Assistant und eine Alexa und ein
Ah, das ist schon Home alles relativ.
Also es geht. Also nur um kurz darauf zu antworten, das Ding ist wirklich der Raspberry und die SD-Karte. Davon gibt es 3 Backups. Das ist, wie gesagt, beim letzten schiefgegangen, weil alle 3 im Arsch waren. So, und wenn einer kaputt geht, dann stecke ich die neue SD-Karte rein und alles läuft wieder. Wenn jetzt die Alexa nicht mehr geht, okay, ne, das ist dann Maintenance-Trouble, dass du sagst, jetzt muss ich mich um diesen Alexa-Connector kümmern. Aber ehrlich, das ist ein Community-Projekt. Wenn Alexa nicht geht, dann stürmen da Millionen von Leute los, dann fixen die das einfach. Dass das ganze Home Assistant nicht geht, dann gehe ich einfach auf die andere Version wieder zurück und toi, 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 bis jetzt noch nicht passiert.
Ja, also ich benutze Home Assistant schon länger. Du hattest mir ja damals Homematic empfohlen, Carlo. Hast mir auch dieses FM empfohlen, aber das war mir zu viel Frickelei mit dem Pearl. Deswegen habe ich das einfach geskippt und habe direkt Home Assistant gemacht.
Na, war klug.
Und ja, das ist in der Vergangenheit, gab es mal so Updates, die ein bisschen holpriger waren. Aber nichts, was jetzt, weiß ich nicht. Aber ich bin auch nicht in so einer Region wie du mit 353 Geräten, sondern ich habe, glaube ich, irgendwie 15 Hardware-Geräte, die dann irgendwie zu 20 virtuellen Geräten werden, and that's it. Und da ist auch so, ja gut, dann liest die halt alle nochmal ein und dann musst du vielleicht nochmal eine Gruppe konfigurieren oder so, aber that's it.
Backups, 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 ehrlich. Also ja. Ich habe es deswegen gemacht, weil ich keinen Bock mehr auf den ganzen Maintenance-Stress habe. Ich meine, das ganze Zeug will ich natürlich nicht mehr rausrupfen, aber so, das ist meine Hoffnung einfach. Und auch wichtig für alle, die es machen, das Backup für Home Kit nochmal separat machen. Da gibt es coole Apps, schreibe ich gleich in die Shownotes noch mit rein, die dir nochmal ein Backup von der ganzen Apple-Welt machen, weil da musst du dir selber nochmal konfigurieren, welche Geräte sind Favoriten, in welchen Räumen sind die, und wenn du so viele hast, dann willst du das nicht zweimal machen.
Und ich kann das auch nur empfehlen, vieles von dem amortisiert sich auch leicht, also gerade zum Beispiel eine Heizungssteuerung, wenn du dann irgendwie sagst, der soll die Heizung runterregeln, wenn keiner da ist, und soll die hochregeln, wenn du wieder aus dem Büro zurückkommst und irgendwie in so einem 2-Kilometer-Fans bist und so. Und wenn Fenster offen sind, dann bitte die Heizung runterdrehen, damit du nicht nach draußen heizt und so. Muss ich sagen, hat bei uns, jetzt habe ich allerdings noch 2 Kinder, die recht klein sind und da auch sehr eigenmächtig unterwegs sind, hat das eine Menge gespart. Ich würde sogar fast sagen 20% oder so. Und damit amortisiert sich mal die ganze Hardware schnell von 2 Jahren.
Im ersten Jahr meistens schon.
Das heißt, die braucht so ein Raspberry Pi 4, 4 GB, 64 GB SD.
Ja, 32 reicht, alles gut.
Ja, ja.
Also das ist wirklich easy. Nur Fußbodenheizung steuern macht keinen Sinn, habe ich gemerkt. Die Latenz ist einfach zu lang. Du musst halt wirklich so Heizkörper haben, damit sich der Case lohnt.
Nee, und also Homematic, ich habe eine Fußbodenheizung und Homematic hat jetzt neue Fußbodenheizungsdinger rausgebracht und die sind auch sehr gut. Das, wo du richtig Zeit rein investieren musst, ist die Programmierung, gerade wenn du so eine Mischsache hast. Also ich habe eine Fußbodenheizung im Wohnzimmer, ist aber ein offener Raum, der zum Altbau bei uns geht. Da sind normale Heizkörper und du willst dann eigentlich sowas haben, dass die Fußbodenheizung eigentlich möglichst viel von der Grundwärme macht und die Heizkörper an den Wänden den Rest machen. Und das musst du aber richtig programmieren mit so einer Skriptsprache, weil das kriegt keiner hin vernünftig. Also Da kannst du nicht einfach eine Gruppe draus machen und sagen, soll halt 23 Grad haben, dann ist die Fußbodenheizung sehr träge, dann klappt das nicht und dann machen die anderen halt eigentlich das meiste, die halt teuer sind im Betrieb. Kannst du eine Fußbodenheizung mit viel geringerem Vorlauf irgendwie von 40 Grad oder so laufen lassen, sondern da musst du dann wirklich so ein bisschen Hand anlegen und sagen, die Fußbodenheizung soll erstmal alles abarbeiten bis zu einer Grundtemperatur von 17 Grad und die letzten sollen die sich halt alle zu dritt teilen.
Yes.
Yes.
Ja, also abendfüllendes Thema auf jeden Fall. Wenn es wirklich angehst, Olli, sag Bescheid. Für 2 Flaschen Wein machen wir da zusammen.
Ich habe ja, sehr gut, dann machen wir hier Raspberry Pi Party. Ich habe gerade einen Raspberry Pi bestellt.
Hätte ich dir mitbringen können, habe so viele hier rumliegen noch. Gut, alles gut. Ja. Dann gucken wir mal, was du für Geräte bei dir hast.
Ja, ich muss leider los. Das ist das, was mich am meisten, tschüss, Ciao, Sebastian. Wir hören auch gleich auf. Da bin ich am gespanntesten, was das Ding einfach finden wird. Klar, es wird den Staubsauger potenziell finden, Fernseher sollte es auch finden, die paar Steckdosen, aber keine Ahnung, es sind ja alles schon so programmierbare Schalter. Ich habe keine Ahnung, ob die noch irgendein Signal abliefern, vielleicht kannst du sogar auch noch was steuern. Ich weiß es nicht.
Also Worst Case, ist das halt irgendein proprietäres Protokoll oder ist es sowas ein offener Standard wie Zigbee oder so? Das kannst du natürlich nur discovern, wenn du auch irgendeinen Stick, irgendeinen Hub hast, der die Dinger auch sehen kann, weil der Raspberry selber kann natürlich erstmal nur Wi-Fi, also LAN und Bluetooth sehen. Aber das finden wir raus, wenn wir uns die Dinger mal angucken. Und noch ein kleiner Tipp, wer jetzt anfängt, so nachträglich sein Haus smart zu machen, vor allem mit den Energiesparcases, da gibt es Förderung, bis zu 15.000 Euro. Allerdings nur 5-15%. Also musst schon ordentlich Geld reinstecken, damit du von der Förderung auch signifikant Geld siehst. Für deinen Raspberry würdest du jetzt, glaube ich, nur 5 Euro sehen.
Das heißt, wenn ich jetzt 150.000 Euro ausgebe für die Automatisierung hier des Platzes hier, dann kann ich 15.000 Euro kriegen.
So eine Art, oder 100.000. Genau.
Gut, dann sollten wir nach der schönen Ende.
Du packst
das bitte alles in die Shownotes.
Ich mach das, aber auch wenn Manuel nicht dabei ist, ich habe meinen AI-Use-Case jetzt schon geteilt eben mit meinem eBay-Agent. Ich lasse dich nicht gehen, ohne Manuels Frage zu stellen, was ist dein aktueller AI-Use-Case?
Was ist mein aktueller AI-Use-Case? Ich habe, ist nicht mein eigener, aber ich habe von gehört von jemandem, weil ich, wie gesagt, habe, ich sammle gerade so ein paar Cases, was ich spannend fand. Es gibt erste Dinger in Krankenhäusern, wenn du ein volles medizinisches Informationssystem hast, wo die Daten digital gespeichert werden, im Sinne von, was ist dein Puls und Blutdruck und was für Medikamente hast du bekommen und so weiter und so fort, dass die da Systeme drüber laufen lassen, die Kontraindikationen auf Basis von existierenden Datenbanken über Medikamenten Kontraindikationen sammeln. Das heißt, wenn plötzlich bei Patient 15 der Medikament A bekommt und in der Datenbank steht, Achtung, wenn da der Blutdruck steigt, dann ist es zu viel Medikament A oder so. Das monitoren die automatisch und kriegen automatisch einen Alert an die Ärzte weiter und so weiter. Achtung, hier mal gucken, da ist irgendwie einer der Signale hochgegangen. Finde ich krass.
Ist ja nicht. Mega.
Ne? Also das ist schon, wo du feststellst, wo mir auch direkt jemand anders gesagt hat, ja, dafür muss das aber digital in dem Krankenhaus gespeichert sein. Wie viele Krankenhäuser haben denn noch Zettel?
Ich bin tief im Thema, leider. Wir haben ein Produkt im Medizinbereich, kein Medizinprodukt, aber wow, ist das eine analoge Branche.
Yeah.
Und natürlich auch Datenschutz, Datensicherheit, dass die Dinger miteinander sprechen dürfen.
Ja, genau. Ach, ich glaube, das Problem ist da nicht, dass das ein cooler Case ist. Das Problem ist überhaupt dahin zu kommen, dass es ein Case sein könnte. Deswegen.
Was machst du denn mit den ganzen Sachen, die du sammelst? Werden wir davon
versuche,
alle profitieren können?
Nein, nicht alle, aber auf Invitation. Also wir haben ja bei Giant Swarm dieses Giant Swarm Friends Ding in zu Corona-Zeiten erfunden, dass wir so eine Invitation-only Remote-Event abends machen, wo wir 4 Craft-Bier schicken, über die Craft-Biere reden und Kunden reden dann über irgendwelche Themen. Und wir haben schon ein, zwei Dinge auch über AI jetzt gemacht, aber da ging es bis jetzt mehr wirklich von den Kundenseiten her, was machen die wirklich mit AI, was ganz spannend ist. Weil so, oh mein Gott, bauen jetzt alle großen DAX-Unternehmen irgendwelche riesen Nvidia-Karten-Serverfarmen auf. Nein, tun sie nicht. Die ballern irgendein Bedrock irgendwas in AWS an und das war's. Ne, und das schmeißen die mal für 10 Minuten an, dann macht das Sachen und der Wert ist dahinter. Aber ich versuche gerade so Dinger zu sammeln, um so einen Case zu machen, wo ich einfach sage, okay, ich will nur Leute dabei haben, die wirklich gerade Dinger bauen, die profitabel Geld machen oder wirklich profitabel. Und ich habe Cases, die im Millionenbereich Geld sparen, ne? Um einfach eine Diskussion zu starten unter Leute, die alle was schon gemacht haben. Dementsprechend schreibe ich nochmal in die Gruppe rein. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr alle da auch kommen könnt. Und das ist einfach, meistens ist ein Abend um 8. Man trinkt nett zusammen, redet mit netten Menschen über irgendwelche echte Cases und redet halt mal mit Leuten, die alle was gebaut haben.
Alles klar.
Was explizit was tut.
Ne? Also wir haben bei Interactive Pioneers ein neues Projekt gestartet, Smart Building One, zusammen mit Carpus und Partner, und machen wir unter anderem den Smart Building Standard für Henkel Global, und da sammeln wir jetzt natürlich auch ganz viele Daten, die danach dann mit AI und Automatisierungen dafür sorgen sollen, dass von Offices bis Produktionshallen viel Geld gespart werden kann. Das ist jetzt noch in der Analysephase, also Daten sammeln, um mit Machine Learning drauf gucken zu können. Aber das würde dann auch so ein Case werden, den teile ich dann gerne auch mit euch.
Wenn's ja, genau, können wir gucken. Dauert noch ein bisschen, bis wir da Case zusammen haben. Schauen wir mal.
Cool, alles klar. In diesem Sinne,
es war mir eine Spaß Freude. Gemacht.
Dankeschön. Ich habe wieder Zeit gehabt.
Tschüss, Carlo.
Mach's gut, Olli.